Wir wollen bei diesen Abenden viel einfach wegstreichen, was man entbehren kann und was nicht so wichtig ist, was Formen sind, die nicht unbedingt dazugehören, aber das gehört dazu, das fröhliche Singen. Wir sind dem Jugendchor so dankbar, dass sie diese Evangelisationen so ausgestalten, nicht nur mit dem frischen und fröhlichen und auch qualitativ so schönen Lied, sondern auch durch diese Aussagen. Und ich wünschte mir, dass das bei Ihnen weiterklingt. Da drüben gibt's ja nachher diese Schallplatte, wo auch zwei Lieder vom Jugendchor dabei sind oder die Musikkassette, wo Sie das mit nach Hause nehmen können und wo Sie das immer und immer wieder hören können. Zu dem aber, was man nicht wegnehmen kann aus unseren Veranstaltungen, da gehört das Wort Gottes dazu. Wir wollen es an diesen Abenden ganz einfach machen. Sie sind müde, Sie haben einen langen Tag hinter sich. Und es sind viele schwierige Dinge, die wir heute Abend gar nicht erörtern wollen. Wir wollen es ganz einfach wieder verstehen, um was es eigentlich geht, wenn Gott zu uns ein Wort sagt. Und da habe ich ausgewählt aus Lukas 12. Eine Geschichte, die Jesus erzählt hat, Lukas 12, Vers 16. Hat es jemand hier schon aufgeschlagen, welche Seite im Neuen Testament ausgelegt? Wie viel? 79 im Neuen Testament. Lukas 12, Vers 16. Und Jesus sagte ihnen ein Gleichnis und sprach, es war ein reicher Mensch, dessen Feld hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Vorräte und will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre, habe nun Ruhe, iss und trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern, und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Ich finde so ein Erntedankfest eine feine Sache. Also oft liegt das Leben wie eine schwere Last auf uns. Neulich hatte meine Schule ein viel hundertjähriges Jubiläum und da sagten zu mir einige, warum gehst du nicht hin? Da sage ich, mir liegt heute noch die Last auf meiner Schulter. Ich kann da nicht mitfeiern. Und manchen liegt das Leben auch so schwer auf der Seele, dass sie sagen, mir ist gar nicht zum Feiern zumute. Am Sonntagabend, wenn die neue Woche schon wieder anfängt, in unser Blickfeld zu rücken, die Aufgaben von morgen bevorstehen, doch meine ich, wir sollten einmal innehalten, richtig uns freuen und sagen, es ist eine Lust zu leben. Sie sind doch auch nicht gern tot. Also, man sollte sich freuen und sagen, schön, dass ich heute lebe, dass vor mir das Leben liegt. Ich will es genießen mit allem, was nur genossen werden kann, mit der Freude, mit dem Schönen, voll Dank. Und das ist doch fein, dass ich solche Lebenskraft habe, dass ich bis heute auch so viel Güter habe, die ich genießen darf. Die schönsten Erntedankfeste werden wahrscheinlich privat gefeiert. Ob Sie das hier so können, Sie fühlen sich vielleicht manchmal auch fremd hier. Wer ist das neben mir rechts und links in diesem Kirchengebäude? So wie jener tüchtige Geschäftsmann, von dem Jesus erzählt, sein Erntedankfest feiert. Er war noch bis spät in der Nacht über seinen Büchern gesessen, hatte addiert auf der Rechenmaschine, was da alles rauskommt an Zahlen. Er war nicht so ganz sicher. Aber am Ende sagt er, bah, da kommt was raus. Das war ein fettes Jahr. Da kann man sich freuen. Und er lacht. Er lacht und sagt, das hat sich gelohnt. Ich habe viel investiert. Es war ein hartes Jahr. Und er geht nachher zu seiner Frau und sagt, Frau, Wir haben dieses Jahr auf den Urlaub verzichtet, aber es war ein tolles Jahr. Du müsstest mal die Zahlen sehen. Das kann sich sehen lassen. Es hat sich gelohnt. Ein erfolgreiches Jahr. Ich finde das schön, wenn ein Mensch sich wieder freuen kann und wenn ein Mensch lachen kann. Vielleicht kennen Sie die Geschichte schon von Kindertagen an. Und dann hat die bei uns immer so einen merkwürdigen Unterton. Wir verachten gleich diesen reichen Kornbauern, wie wir ihn nennen, und sagen, ach, das war so ein fieser Typ. Der war doch gar nicht fies. Er war ein wohliger Mann, der schafft, ist das denn schlecht? Meinen Sie, es sei besser, wenn man den Tag verpennt und wenn man sie auf die faule Haut legt? Ist doch gut, wenn einer verantwortlich mit seinem Leben umgeht. Und dieser Mann hat gearbeitet und geschafft mit all dem, was er an Gaben hat. Er hat was umgetrieben, er ist ein wohliger Mann und er kann schaffen wie ein Bär. Und der Segen bleibt nicht aus. Kein Wunder, wenn man sich so einsetzt und so schafft. Und dann ist er ein sympathischer Mann. Ganz bestimmt ist er mir sympathisch. Denn es ist kein schmutziges Geld dabei. Das könnte ja auch sein. Faule Geschäfte, dunkle Geschäfte, Steuerhinterziehung, ganz gewiss nicht. Es war ehrlich erarbeitetes Geld. Er hat viel gewagt, viel gewonnen. Redlich und treu, also sympathisch ist er mir. Ich weiß nicht, ob wir uns so wirklich an ihm messen können. Wir sollten nicht gleich die Steine auf ihn werfen. Ein schaffender Mann. Ein sympathischer Mann, ein Mann, der auch einmal aufhören kann. Er hält inne. Er schafft nicht nonstop. Er hält einmal und sagt, so, jetzt feiere ich. Das will ich zuerst auch mal registrieren. Mir geht's doch enorm gut. Ein dankbarer Mann. Solche Leute sind heute rar. Können Sie mal stoppen und sagen, mir geht's doch enorm gut. Ich will mich freuen an all dem Guten, an dem Erfolg, den ich gehabt hat. Er liebt die Pause. Er jagt nicht wie verhext dem Geld nach, sondern sagt, jetzt lassen wir uns mal richtig das so an uns, auf uns wirken. Jetzt freuen wir uns mal drüber. Jetzt geht's uns doch gut. Jetzt wird ein Fest gemacht. Wunderschön. Und er denkt noch daran, dass er eine Seele hat. Ob das heute überhaupt noch viele Leute sind in unserer Gesellschaft, die überhaupt noch wissen, dass sie eine Seele haben, bevor sie krank werden und zum Psychiater müssen. Der Mann denkt vorher dran und das als ein erfolgreicher Geschäftsmann mit einer tollen Bilanz. Also sympathisch ist er mir und ein Mann, an dem wir uns nur messen können, der uns in vielem ein großes Vorbild ist, der hält ein Erntedankfest. Wenn da die eine Stimme nicht wäre, du Narr, so kann nur Gott reden, du Narr. Und Sie müssen beim Bibelwort immer an den Punkt kommen, wo Ihnen die Haare zu Berge stehen, wo Sie sagen, jetzt komme ich nicht mehr mit. Beim Bibelwort muss so sein, dass Sie sich aufregen. Beim Bibelwort muss so gehen, dass Sie sich empören und sagen, also ich verstehe nicht, was Jesus will. Jesus will Ihnen doch nicht so Alltagsmeinungen verzapfen, die Sie überall hören können. Der will Ihnen ein Wort sagen, das Ihr ganzes Leben korrigiert. Und er sagt Gott, wissen Sie eigentlich warum? Was macht denn dieser sympathische Geschäftsmann falsch? Drei Dinge habe ich rausgesucht. Er kennt seinen Geschäftspartner nicht. Er kennt seinen Geschäftspartner nicht. Seinen Geschäftspartner muss man kennen. Das wissen die Kaufleute unter Ihnen. Da muss man ab und zu ein Geschenk mitbringen und die Beziehung aufrechterhalten, Zeit haben zum Gespräch. Da muss man die Beziehung pflegen, sonst laufen die Geschäfte nicht. Um welchen Geschäftspartner handelt es sich denn bei diesem reichen Kornbauern, der so viel Erfolg hat bei seinen Geschäften? Er kennt seinen Geschäftspartner überhaupt nicht. Das heißt da, sein Feld hatte gut getragen. Ach, das war halt Glück, sagt er. Ich habe Glück gehabt. Sagen Sie auch so? Mir ging's gut. Ach, das war halt so. Das Feld war's. Das kam halt so. Da wuchs alles eben so nett. Wissen Sie, woher das kommt? Wissen Sie, wer Ihr Geschäftspartner ist? Wissen Sie, wer eigentlich hinter den vielen Gaben Ihres Lebens steht? Ich wollte dieses göttliche Warnwort, du Narr, Ihnen jetzt so ins Gewissen rufen, dass Sie erschrecken und sagen, ich weiß ja auch nicht, was das eigentlich ist. Ich nehme das so ganz selbstverständlich. Solange bei mir alles glatt geht, ohne Schwierigkeiten, ich gesund bin und keine Probleme kenne, bin ich ganz glücklich und fidel. Was ist das denn bloß? Und da kommt der Schock, wenn all das plötzlich aufhört. Er hat ja nicht damit rechnen können, dass in dieser Nacht just ein Herzinfarkt kommt. Er war ja noch vorgestern beim Internisten, dieser Geschäftsmann. Und er sagte, alles ist gut, die Pumpe schafft prima. Und dann schafft sie plötzlich nicht mehr. Schauen Sie sich mal um unter Ihren Bekannten, dass die große Frage und die Unruhe doch immer kommt, wenn plötzlich die Strähne des Glücks in unserem Leben abreißt. Wenn wir plötzlich vor Mauern stehen und immer weiter wissen, wenn plötzlich unvorhergesehen Schweres in unserem Leben sich ereignet, wenn unser Glück zerfällt. Ja, was ist jetzt plötzlich los? Wie konnte das bloß passieren? Kennen wir unseren Geschäftspartner noch? Dass hinter all den vielen Gütern unseres Lebens, wer denn steht? Doch nicht. Wie sagen manche Leute, ich glaube, dass es eine göttliche Macht gibt. Sie wissen es doch ganz genau, dass der ewige Gott sie sucht. Der Gott, der sie geschaffen hat. Der hat doch ein Anrecht auf ihr Leben. Sie können dauernd sagen, ich lebe mein Leben auf eigene Verantwortung. Und sie sind doch dumm und töricht. Gott wird ihr Leben von ihnen fordern, das steht da. Und dann stehen sie vor dem heiligen Gott. Und er fragt sie, was haben sie mit ihrem Leben getrieben? Und was ist, was du bereitet hast? Was ist, was du bereitet hast? Und sie dann erzählen und sagen, ich habe dies und je. Ja, was haben sie eigentlich getrieben in ihrem Leben? Was können sie vor Gott nennen? Sie sagen, Herr, ich bin jeden Morgen treu zur Arbeit gegangen. Ja, was ist das eigentlich? Ist ja alles schön und gut. Was ist die Frucht ihres Lebens, die bei Gott zählt? Ihr ganzes irdisches Leben ist ja nur Vorbereitung für den Tag, wenn Sie vor dem heiligen Gott stehen und im Gericht Rechenschaft geben müssen über jedes unnütze Wort Ihres Lebens. Du Narr! Wie kann man nur so dahin leben? Ich bin erschrocken. Wie gleichgültig ich da oft daran vorüberlebe. Und ich möchte das Ihnen heute in diesem Erntedanktag sagen. Wenn Sie nicht das heute erkennen, jeder Tag meines Lebens ist ein großes Geschenk vor meinem Gott, der mich ruft, sagt, was machst du mit den Gaben deines Lebens? Kennen Sie ihn überhaupt, den Gott, der Sie ruft? Das Zweite, warum der närrisch ist, dieser Geschäftsmann, er lässt sein Kapital nicht arbeiten. Ja, die Geschäftsleute unter Ihnen wissen das, wie das ist, wenn man sein Kapital nicht arbeiten lässt. Das bringt ja Zinsen, man muss bloß richtig einsetzen, da wo es sicher liegt und trotzdem möglichst viel Zins abwirft. Aber wie macht man das? Aber das hat ja gerade dieser Geschäftsmann in vorbildlicher Weise getan. Er hat seine Bilanz erstellt und dann sagt er, jetzt ist das Beste, ich trage mein Geld nicht zur Sparkasse, auch nicht zur Deutschen Bank und ich kaufe auch nicht Wertpapiere und Bundesschätze und keine Dollaranleihen, sondern was ich tue, ich baue neue Scheunen. Am besten investiere ich das in meinen eigenen Betrieb und dann kann ich hier viel mehr Ertrag haben. Ich lasse das Geld arbeiten, ist doch gut, verantwortlich gehandelt. Und dann kommt die Stimme, du Narr. Warum? Ich staune, was Sie alles fertigbringen in der Tüchtigkeit der Welt. Darf ich Ihnen das mal sagen? Ich staune, was Sie alles an großen Leistungen vollbringen. Ich sage das wirklich in großer Achtung. In Ihrem Beruf, in Ihrem Können, in Ihren Leistungen. Aber vergessen Sie über allem nicht, dass die wichtigste Frage Ihres Lebens ist. Was ist eigentlich das Kapital? Das Kapital sind Pfunde, Talente, die Gott Ihnen gegeben hat. Sicher haben Sie andere Talente als die Menschen um Sie her, der eine mehr, der andere weniger. Was machen Sie mit diesen Talenten? Sie sagen, ich habe toll gearbeitet, ich habe ein Geschäft aufgebaut. Ich habe was erreicht in meinem Leben. Alle Achtung. Aber was zählt noch im Tode? Ich bin überzeugt, dass der Pfarrer in der Leichenrede Ihre Leistungen noch einmal würdigen wird. Was Sie im Beruf geleistet haben, ich tue das immer auch. Nur vor Gott zählt es nicht. Was sind die Talente in Ihrem Leben? Die Gaben, die Gott Ihnen anvertraut hat. Was haben Sie damit gemacht, mit dem Kapital? Hat es arbeiten können? Hat es Frucht getragen? Wir sagen so gerne, wenn man stirbt, nimmt man nichts mit. Das ist nicht wahr. Sie können vor Gott Frucht bringen, Frucht, die in der Ewigkeit noch zählt. Jede Tat der Liebe ist nicht vergebens. Jedes große Werk des Glaubens getan kühn, worin es dagegen gestellt haben, gegen den Lauf der Welt und im Glauben etwas gewagt haben, das ist groß. Wo wir Gott gehorsam waren und ihm gedient haben, das sind Taten, die bleiben. Wir können uns damit keinen Himmel erkaufen. Wenn uns Gott annimmt, geschieht das immer unverdient aus lauter Barmherzigkeit. Das können wir nur nehmen, dass Gottes Güte uns beschenkt, der uns unsere Versäumnisse durchstreicht. Jeder von uns hat so eine Menge von Versäumnissen, dass wir in den Himmel nicht kommen können aufgrund unserer Leistung. Aber das gilt doch, dass man mit seinem Leben etwas wirken darf, was vor Gott nicht umsonst ist. Was ist, was du bereitet hast? Sehen Sie, man kann natürlich in seiner Todesstunde sich bekehren. Obwohl die meisten ihre Todesstunde verpennen. Und gar nicht merken, wenn sie kommt. Und ihre Angehörigen sagen es ihnen ja gar nicht, dass es zum Sterben geht. Wir sind ja da so unwahrhaftig. Aber schade ist jeder Tag, wo wir das Kapital, das Gott uns gegeben hat, nicht arbeiten ließen. Und wenn ich die jungen Leute da vor mir sehe, dann möchte ich den jungen Leuten heute sagen, wisst ihr, was das für ein Kapital ist? Eure Jugendkraft. Uns blutet doch als Älteren das Herz. Was haben wir für blöde Irrwege beschritten? Wie haben wir viel im Leben investiert in Dinge, die doch nichts gebracht haben? Wie sind wir Seifenblasen nachgejagt, weil sie uns bezaubert haben? Kennst du das, wo man das Kapital investieren muss? Es geht doch heute um eine Entscheidung, dass sie sagen, ich will nicht mehr dem nachjagen, was mein Leben nicht reich und groß macht, sondern ich will das tun, was mich in die Höhe zieht, wo ich Gott dienen kann mit den Gaben meines Lebens. Ich will doch zur Ehre Gottes leben. Und da geht es jetzt darum, dass wir einfach mit der Sünde brechen, mit dem, was Gott nicht will. Da sind doch bei Ihnen jetzt im Leben ganz konkrete Schritte nötig. Ich sage, ich will nicht mehr da so unnütz drin bleiben. Ich will die Zeit meines Lebens auskaufen, dass für Gott etwas herauskommt. Da, wo ich stehe mit meinem Leben, da, wo ich lebe und diene, da möchte ich für Gott brauchbar werden. Ich will fragen, wie er wirken kann in mir. Und ich möchte, dass das, was er mir geschenkt hat mit meinem Leben, mit meinem Leib, dass das Zinsen trägt für die Ewigkeit. Dass ich Gott zur Freude und zur Ehre lebe. Ein tolles Ziel. Das Letzte noch, er überschätzt seinen Einfluss. Wir hatten drei Dinge. Er kennt seinen Geschäftspartner nicht, er lässt das Kapital nicht arbeiten und er überschätzt seinen Einfluss. Ja, das passiert so gern, dass wir als erfolgreiche Leute unseren Einfluss überschätzen und dann meinen, ja nun, So ganz, ganz tüchtig, was wir alles geleistet haben. Und dann sagt er da so gönnerhaft, liebe Seele. Gut, dass er weiß, dass er eine Seele hat, dass er sich um die kümmern muss, aber er sagt zu ihr, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre, habe nun Ruhe, iss und trink und habe guten Mut. Es sind heute Abend auch manche unter uns, die eine angeschlagene Seele haben, die sagen, das ist bei mir immer wieder ganz kritisch, wenn dann die dunklen und schweren Gedanken über mich herfallen. Wissen Sie, dass das bei uns allen mehr oder weniger eine Gefahr ist, dass wir die Seele vernachlässigen und gar nicht mehr wissen, dass da in uns so ein zartes, kostbares Organ ist, das so sensibel reagiert. Und da, wo dieser reiche Geschäftsmann seinen Einfluss überschätzt, das ist ja, wenn er meint, meine Seele soll Ruhe haben, weil das Konto so gut ist, weil die Bilanz so gut ist, kann man so närrisch sein, dass man meint, die Zahlen stimmen, dann muss auch mit der Seele innen alles stimmen. Kein Wunder nehmen bei uns heute in unserer Gesellschaft die seelischen Krankheiten so rapide zu, weil man gar nicht mehr weiß, was die Seele braucht. Und da steht in der Bibel so viel drin. Da steht zuerst drin in einem Psalm, wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach dem lebendigen Gott. Die dürstet doch nicht nach Bilanzzahlen, nach Erfolg. Wissen Sie, dass Ihre Seele im Innersten Heimweh hat nach dem lebendigen Gott? Und ich wollte das in diesen Tagen hineinschreien in unser Volk, wo so viele Menschen Zerstreuung suchen, übersinnliche Erlebnisse. Wissen Sie, was Sie brauchen? Dass Sie stille werden vor Gott. Dieser Evangelisationsabend soll Ihnen den Punkt zeigen, dass Sie stille werden vor Gott, heute Abend. Vielleicht suchen Sie ein Gespräch nachher hier in der Kirche mit einem Christen, sagen, ich möchte Klarheit finden, ich will Frieden finden für meine Seele. Und dann sagen Sie, ich sehe Gott gar nicht, doch Sie sehen Gott. Da, wo er in Jesus Christus vor Sie tritt, da ist er sichtbar. Wo er Sie liebt, wo er die Hand auf Sie legt und Ihnen sagt, ich habe deine Schuld vergeben, ich habe für dich gelitten. Wo er Ihnen das zuspricht, ich lasse dich nicht los, du gehörst mir. Er erquickt meine Seele. Es gibt keinen größeren Trost für Ihre Seele. Keine größere Freude, die Sie von innen her erquicken kann, die Last von Ihrer Seele wegnimmt, als dieser Blick auf Jesus. Ihren Herrn Jesus. Der will Ihr Herr sein. Ist er Ihr Herr? Es geht nicht um nichts anderes im Christenleben. Es ist Christus, Ihre Seele erquickt. Und Jesus Christus Ihnen zu eigen gehört. Amen.